Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich trinken. Christoph erzählt, was wir trinken und ich erzähle Sachen.
Sachen. Hallo Holger.
Genau, wir denken uns Sachen aus. Im Sachbuch werden sich Sachen ausgedacht. Womit fangen wir denn an?
In einer Sachsendung werden Sachen gesendet.
Fürs Fachpublikum. Womit fangen wir das Trinken an, bevor das hier überhaupt losgeht?
Ich würde sagen mit dem Weißen, also Sekret von Bianca.
Du hast nur einen einzigen Weißen.
Diesmal, obwohl es irgendwie draußen so sommerlich ist. Aber
wirklich, ja. Das Allerschlimmste ist ja, ich gestern Abend so, ach Mensch, ich glaube, ich mache mir ein Fläschchen auf, so ein Glas Wein wäre jetzt schön. Und dann habe ich gedacht, nee, das hast du dann wieder nicht im Griff, dann haust du dir wieder irgendwie die ganze Pulle rein, dann geht's dir am nächsten Tag wieder schlecht, lass mal. Heute Morgen gucke ich bei dir ins Blog, wann hätte man die Weine aufmachen sollen?
Ja klar, fast immer so.
Ja, fast. Ja. Gestern, fast jedenfalls hätte ich gestern, das ist also, wenn ich so eine externe oder wie das extrinsische Motivation habe, nach einem Glas die Flasche wieder wegzustellen, dann funktioniert das sehr gut. Nur intrinsisch kriege ich das nicht hin. Naja.
Verstehe.
Das ist ein Kreuz, das Leben.
Ich habe gestern getrunken und dann schlecht geschlafen.
Das ist scheiße. So
mittlerweile. Ja. Aber ich konnte es auch nicht lassen. Ich hatte ja letztes Mal davon erzählt, dass ich ins Jellyfish eingeladen worden bin, was ja so ein Laden ist, der eigentlich so am Sternenniveau kratzt und echt schöne Sachen macht. Und gestern war ich wieder eingeladen.
Was?
Und zwar von Champagner Krug.
Ja, warum?
Da sagt man ja dann nicht nein. Da sagt man ja nicht nein. Nee, habe ich keine Lust.
Nee, aber warum werde ich nicht von Champagner Krug eingeladen?
Das weiß ich nicht.
Also das ist doch...
Du bist ja kein... Obwohl, eigentlich bist du das ja auch, aber du bist halt kein offizieller Weinfluencer.
Stimmt, ich bin kein Weinfluencer, genau. Was heißt so, ne? Weinfluencer.
Ach, ja, also das, was ich da, genau.
Wir leben.
Ja.
So, was trinken wir denn?
Wir trinken Masseria Cuturi 1881.
Ja.
Also das ist Weingut.
Ja.
Und das Weingut liegt in Apulien, was ja im italienischen Puglia heißt. Und dieses ganze Apulien liegt im Prinzip in diesem Stiletto am Stiefel.
Ne? Okay.
Also das ist hinten der Stiletto und füllt den eigentlich auch komplett aus. Und das ist dann auch so groß, dass man da so 94.000 Hektar etwa hat. Und aus diesen 94.000 Hektar dann auch irgendwie im Jahr 2022, habe ich mal nachgeguckt, irgendwie so 10 Millionen, zum ersten Mal über 10 Millionen, 10,8 Millionen Hektoliter, also 120 Millionen Kisten Wein gemacht hat.
Krass.
Was echt viel ist und was eben sehr damit zu tun hat, dass gerade der Primitivo aus dieser Ecke eben nicht zuletzt in Deutschland sehr gerne in größeren Mengen getrunken wird.
Aha.
Weil das Zeug halt im Allgemeinen restsüß verkauft wird zu geringen Preisen, aber teilweise auch zu höheren Preisen und trotzdem restsüß und dann eben sehr dicht und konzentriert. Und da stehen viele Leute drauf.
Aber Primitivo ist grundsätzlich Rotwein, oder?
Primitivo ist grundsätzlich Rotwein. Das ist eine rote Sorte, die eben in Italien so heißt. Das Original heißt eigentlich Tribidrac und kommt eben vom Balkan. Und irgendwann mal hat irgendein Mönch möglicherweise, also viele Rebsorten sind ja durch Europa gezogen, durch Mönche eben, die das dann vielleicht in irgendwelchen neuen Klöstern dann angebaut haben, ist es nach Süditalien gekommen. Und da das eine relativ früh reif werdende Sorte ist, hat man die dann eben so ähnlich genannt wie Primitivo, also also die früh reifende oder die erste Reife.
Okay,
das hat nichts mit Primitiv natürlich zu tun. Das ist jetzt
für mich genau,
unsere Assoziation.
Für mich ist das kein Wein, für mich schmeckt der Primitiv.
Das ist doch Primitiv, genau. Ja, genau. Aber da kommen nun nicht Deutschen drauf.
Ja, ja, ja.
Die Italiener kommen da nicht drauf, glaube ich. Also das die hat wohl mal Primaticcio geheißen, was natürlich sich eigentlich viel schöner anhört. Und das heißt dann eigentlich auch die Frühreifende oder die Erstreifende. Und irgendwie ist da eben Primitivo draus geworden, was das Ganze eben nicht besser gemacht hat.
Ja, wir nennen den Beaujolais ja auch Beaujolais.
Beaujolais und den Chablis nennen wir ja auch Chablis.
Genau,
und
Beaujolais sind
genau, Chablis. Und ja, und dann hat man ja irgendwann in den, ich glaube, in den 80er Jahren dann rausgefunden, Anfang 90er Jahre, mit DNA-Analysen, also als es preiswerter wurde, DNA-Analysen zu machen, dass der Zinfandel, also der Zinfandel aus Kalifornien, eben die gleiche Sorte ist. Ja? Also ich sag mal gleich nicht dieselbe, sondern die gleiche, weil die sich ja irgendwie im Laufe der Zeit dann auch immer so ein bisschen weiterentwickeln. Man dachte halt lange Zeit, dass der Zinfandel so die urkalifornische Rebsorte sei. Ja. Wobei man schon hätte wissen können, dass es das nicht ist, weil eigentlich gab es in Nordamerika gab es eigentlich nur Wildreben und keine, also die alle irgendwie ein bisschen komisch schmecken. Man nennt das ja Foxton, also so ein bisschen wie Fuchs riecht, schmecken die Wildreben, und der Zinfandel tut das definitiv nicht. Das heißt, der ist irgendwann mal rübergekommen, und es gab halt so Wellenbewegungen sozusagen. Und es gab Leute, die hunderte von Rebsorten nach Amerika geschafft haben und Nordamerika geschafft haben vor allen Dingen, und dort dann so Rebschulen eröffnet haben, und irgendwie ist dann eben dieser Zinfandel in die USA gekommen. Und der hat ja auch vom Namen her, es gibt einen Zierfandler in Österreich, ja. Ungarn, ne, das ist ja auch nicht so weit entfernt so lautmalerisch.
Etymologisch.
Oder so. Genau. Ne, etymologisch. Und ich denke mal, dass das so aus dieser Ecke kam. Aber man hat also lange Zeit eben nicht gewusst, dass Primitivo und Zinfandel tatsächlich die gleiche Rebsorte sind. Ja.
Was, wenn du Rebschule sagst, das ist sowas wie eine Baumschule dann am Ende.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Wie lange dauert das denn, bis man, also die werden ja jetzt nicht 1000 Reben auf dem Segelschiff darüber gefrachtet haben, ja, sondern vielleicht 10,
genau. Oder? Nee, das ist... gab schon Leute, die eher so mehrere hundert darüber gebracht haben.
Okay. Ja. Und wie lange dauert das dann, die zu kultivieren? Also davon dann Ableger zu nehmen, die dann wieder groß genug werden, dass man sie ja letztlich verkaufen kann?
Das dauert, glaube ich, gar nicht so lange. Okay. Also früher hat man das ja in einer sogenannten Selektion massal gemacht, in einer Massenselektion, wo man eben von Rebstöcken Teile genommen hat und die neu kultiviert hat. Das ist... das dauert ein bisschen länger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie lange, aber man muss dann halt eben so einzelne kleine Exemplare irgendwie hoch züchten. Das dauert vielleicht 1-2 Jahre, könnte ich mir vorstellen. Und wenn man sie dann eingräbt, also im eigenen Weinberg, dauert es nochmal 3 Jahre, bis sie die ersten Trauben tragen.
Aha.
Dauert also nicht so lange eigentlich. Und heutzutage ist ja das meiste in den Rebschulen oder in den typischen Rebschulen, das sind ja alles Klone, also die werden...
Nee, ne? ich meine jetzt wirklich,
genau.
Weil irgendwann muss da ja mal jemand, wahrscheinlich lange bevor es die Dampfschifffahrt gab, in nach Nordamerika gefahren sein und Reben dabei gehabt haben und sich gedacht haben, die können wir jetzt hier in Kalifornien ja mal vielleicht ganz gut hinpflanzen. Ne?
Genau, das hat man so im Prinzip... hat man das ja immer überall gemacht, ja. Also ja, ich meine, in Südamerika ja auch, sobald da die ersten Spanier aufgetaucht sind, hatten die, weil die ja dann auch noch besonders christlich waren, hatten die natürlich, weil sie für, also ihren Messwein brauchten, hatten klar, die Rebstöcke dabei.
Ja.
Und letztlich kam der Weinbau von Kalifornien kam auch nicht von Richtung New York sozusagen, sondern tatsächlich über Mexiko. Das erste kam über Spanien nach Kalifornien. Und ich sag mal, der größere restliche Teil der USA wurde mehr oder weniger, was die Reben angeht, eben von in so Wellen von New York immer weiter oder von der Ostküste eben bedient, würde ich mal sagen. Ne? So.
Wächst in den USA eigentlich noch woanders Wein?
Überall.
Überall. Also weil man kennt ja immer nur so Kalifornien.
Mhm. Ja, aber es gibt kaum einen Staat, in dem nicht Wein angebaut wird mittlerweile.
Wow.
Die bekanntesten sind Washington State und Oregon sind schon auch sehr bekannt. Da ist viel Weinbau. Und dann gibt es die Finger Lakes, nicht so weit entfernt von New York. Da gibt es recht viel Riesling. Aber es gibt mittlerweile in Arizona gibt es relativ viel Wein. Es gibt ja diesen einen, wie heißt denn der nochmal, dieser Musiker von...
Bruce Springsteen, keine Ahnung.
Nee. Fällt mir gleich ein, der ziemlich bekannt geworden ist mit seinen Weinen in Arizona. genau. Also, nee, also das hat sich irgendwie total ausgebreitet irgendwie in den USA. Genau. Kommen wir aber nochmal zurück nach, okay.
Maynard James Keenan vielleicht James, von der Band Tool.
Ja, von der Band Tool, genau. Das
ist Gitarrenmusik, ja. Da kenne ich mich nicht so aus.
Ja, genau.
So das ist der Blood in Wine, dieser
Blood Film in Wine,
war das. Genau. Ja, genau.
Darauf wollte ich hinaus eigentlich, genau. Das kann man sich mal angucken. Was da nicht so ganz klar wird, ist, dass der totale Prepper ist. Weil ich kenne einen Winzer, der mit dem zusammen Weine gemacht hat und der war irgendwie völlig verstört von Keens Farm wieder runter, weil er da meinte, also das, sowas hätte er noch nie gesehen. Also hunderte von Waffen, der ganze Keller voller Equipment und also wie man sich das vorstellt, ja. Es muss der totale Wahnsinn sein.
Ja, oh John Gott. Ja, naja.
Naja, also in Apulien ist das deutlich friedlicher. Das Problem, das Apulien eben immer hatte und mittlerweile weniger hat, ist eben, dass sie, und das gilt ja für den gesamten Süden Italiens, dass er einfach abgehängt war und letztlich vom Norden ja auch in gewissem Maße ausgenutzt wurde.
Ja.
Also die haben mal schön den Primitivo und Negro Amaro, das ist die andere rote Sorte, die wir haben, heute schön nach Norditalien verfrachtet und dort eben die helleren, blasseren norditalienischen Weine eben schön aufgehübscht, ne? Sozusagen als Deckwein, als Färberrebe sozusagen, weil die beide recht viel Farbstoff haben.
Okay, aber nicht,
das war
nicht
so die letzten Jahrzehnte. Nicht für
Geschmack oder?
Auch ein bisschen, weil du natürlich sozusagen die südliche Sonne drin hast. Aber vor allen Dingen wirklich auch, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja? Also so ein norditalienischer Merlot, der war eher so ein blasses Gewächs gerne. Und heute trinkt man das ja wieder lieber, also diese säurebetonteren Weine. Also es gibt Leute, die das lieber trinken. Aber es war eine ganze Zeit lang eben so, dass man das gerne mal eben mit diesem Negro Amaro oder Primitivo eben schön da reingekippt hat. Und der Weinbau selber hatte eben eigentlich keinen guten Stand in Apulien und das hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren verändert. Also zum einen, weil der Primitivo eben so erfolgreich geworden ist, aber zum anderen eben auch, weil es wirklich auch Weingüter gibt, die da schöne Sachen machen aus den Rebsorten, die es da dann eben auch gibt. Also Weiß ist eben wirklich die wichtigste Rebsorte Fiano, so im ganzen Süden. Das ist ja auch in der Basilikata und Kalabrien und so weiter, also alles sozusagen, was so ein bisschen Mezzogiorno ist auf dem Festland, ist immer auch Fiano mit dabei, was wir jetzt in meinem Glas haben. Können wir mal reinschnuppern.
Ich hätte, das ist, aus Süditalien hätte ich viel mehr Obst erwartet. Was viel, viel üppigeres, fruchtigeres und nicht so.
Ja, ich finde, es ist aber sehr, sehr südlich, finde ich schon, weil es so.
Ja, aber es ist eher limonensüdlich und nicht pfirsichsüdlich.
Findest du nicht? Ich finde, es ist pfirsich-aprikonensüdlich, ja.
Okay.
Und dann finde ich, hat man so diese, was man bei südlichen Weißweinen, finde ich, gerne so hat, diese leichten Anklänge von Honig, ohne dass es jetzt süß wird, ne?
Ja.
Wirkt so ein bisschen Würze.
Ja, so Kräuterhonig, ne? So.
Kräuterhonig, ja, genau, ja.
Also ja. Heller Kräuterhonig, ja.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde, der riecht frischer als ein Pfirsich. Also das meine ich mit eher Zitrus-Süden.
Mhm. Ah, okay. Ja, ich finde auch, dass Zitrus auch mit dabei ist, aber eben auch wirklich so eine reife Zitrone dann, ne? Also man hat ja jetzt in der Nase nicht unbedingt, finde ich, das Gefühl, dass da jetzt total viel Säure drin ist. Mhm. Aber so zitrische und zitruschalige Noten, finde ich, sind schon auch mit dabei. Ja, also das würde ich jetzt so ein bisschen fast eher unter die Würze, also zur Würze zählen, als zur Frucht fast. Ja.
Und noch irgendwas?
Also ich finde Aprikot-Pfirsich, ich finde ja auch so ein bisschen Physalis oder so, weißt du, so diese Kappstaffel.
Syphilis
im Secreto di Bianca, oh Gott. Was für ein Albtraum.
Das ist ein schönes. Wir machen einen Film, den nennen wir Syphilis in Secreto di Bianca. Und das wird dann so ein Film über süditalienische Dörfer, in denen man Häuser für 1 Euro kaufen kann. Und da ist aber alles ganz schrecklich.
Pulli für 1 Euro.
Ich war heute bei Ikea und habe einen Hotdog gegessen für 1 Euro.
Oh, stehst du immer noch auf?
Nee, aber es war wirklich... Nee, war für 1 Euro gibt's so die vegetarischen Hotdogs. Und das war jetzt
auch. Ja, okay. Von vegetarischen Hotdogs stößt man nicht auf.
Ich weiß nicht, also davon muss ich
jedenfalls. Ich weiß nicht, ich hab die noch nie gegessen da.
Ich fand's okay. Also ich hab so während ich die gegessen habe, hab ich gedacht, och, schmeckt gar nicht schlecht. Und dann habe ich gedacht, naja, du hast halt auch prima Glingöre, Senf und Kraut drauf gemacht. Und am Ende schmeckt man eigentlich gar nichts bei dem Ding, habe ich mir dann überlegt. Aber auch gedacht, das waren auch wieder verschenkte Kalorien irgendwie. Ja. So, gucken wir mal.
Ja.
Oh ja, da ist der Honig dann aber. Das erinnert mich. Dieser Geruch auf dem Weihnachtsmarkt, an diesem Stand, wo es auch diese Anis- und Fenchelbonbons gibt.
Weißt du?
Dieser, kräutrige...
Genau. Das hat ja auch tatsächlich, das ist so eine ganz feine, dezente Note von Anis, diese ganze Gruppe Anis-Fenchel, Süßholz, finde ich, gehört auch mit da rein. Ich finde, das sind auch wirklich so ganz typische südliche Würzaromen für gerade auch für Weißwein. Ja, finde ich auch. Ja.
Schöne Bitter. Was schönes Bitteres.
Und dann auch tatsächlich, wie angekündigt sozusagen, das hat auch wirklich Salz. Das ist salzig. Das ist so gemacht, dass es salzig schmeckt und dann auch man direkt Lust hat, noch mal einen Schluck zu nehmen.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht genau.
Ja, genau, also, das ist das Gefährliche. Und dann finde ich Fiano, mag ich sehr, sehr gerne, weil die Rebsorte irgendwie das hinkriegt, eine durchaus präsente Säure zu haben, die aber immer irgendwie reif und seidig wirkt. So. Und echt auch gut zu trinken ist für Leute, die denen jetzt so Riesling oder so, die das einfach nicht trinken können. Ja.
Es gibt Leute, die keinen Riesling trinken können?
Ja, weil es einfach zu viel Säure hat.
Okay, ja.
Also wegen der Säure, ja. Und ich finde, dass, also Fiano hat nicht so viel Säure.
Habe ich noch nie im Glas gehabt. Das ist ein sehr leckerer Wein. Also auch so, der ist schön unkompliziert,
ja,
aber nicht simpel.
Genau.
Echt gut. Ja.
Finde ich auch. Ist eigentlich so eine der ich glaube, das ist sozusagen eigentlich die beste weiße Rebsorte, die Süditalien hat. Und das kann auch wirklich durchaus komplex werden. Und in dem Fall ist es halt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwie, ja genau, so wie du letztlich sagst, es ist irgendwie unkompliziert, aber es ist nicht simpel. Also es hat einen Anspruch, aber es hat eben auch gleichzeitig so einen ganz angenehmen Trinkfluss, ne?
Ja, ist so ein Ding, das kannst du auf den Tisch stellen, da kann man sich drüber unterhalten, muss man aber nicht.
Ja, genau. Und das ist echt schön,
finde ich. Also nicht wie so ein Craft-Bier.
Ja. Nee, genau, weil das halt überhaupt nicht laut ist, ne?
Ja.
Aber es ist trotzdem, es hat, also wenn man sich ihm widmet, hat er so eine gewisse Eindringlichkeit.
Genau.
Aber er stellt sich halt nicht an den Bühnenrand so und schreit, ne?
Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht hätte ich mehr als einen Hotdog bei Ikea essen sollen, fällt mir gerade auf.
Ich war auch unterwegs heute und war total froh, dass Celine irgendwie hier was auf den Tisch gestellt hat, weil ich auch völlig ausgehungert war. Ich war heute am Schalsee.
Am was?
Am Schalsee. Das ist, ich glaube, es ist noch ein Teil Niedersachsen. Das meiste ist aber Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist aus Bier ohne Kohlensäure.
Genau.
Okay.
Ja. Ja, ausschließlich Bier ohne Kohlensäure in diesem See.
Und in Prag habe ich gesehen, da gibt es Bierspas. Also ich weiß nicht, ob man da in Bier badet, aber vielleicht ist das sowas.
Ja. Das ist auf jeden Fall, wir haben ja hier oben sozusagen Richtung Ostsee oder ja am Rande der Ostsee sozusagen haben wir ja sehr, sehr viele kleinere und größere Seen. Der Schalsee gehört jetzt zu den größeren Seen. Ist irgendwie auch Biosphärenreservat. Das ist ein sehr sauberer See. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch einen hauptberuflichen Fischer dort. Man kann also auch Fisch kaufen aus dem See. Und es gibt, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie der heißt. Es gibt eine recht seltene forellenartige Maräne, genau, Maränen.
Maränen, nicht Muränen.
Maränen, nicht Muränen, Muränen. Genau, genau.
Naja, Muränen
beißen sich wie Terrier im Unterarm fest.
Wir waren dann in diesem
Terrier
und schwimmen, seitdem habe ich ein Bein ab. Ja,
ja, genau, so. Nee, das sind Maränen.
Ja.
Und genau, ist eine von mehreren Sorten, die man da in diesem See eben findet. Aber ich war jetzt nicht wegen der kleinen Maräne da, sondern wegen unserer übernächsten Flaschenbestückung. Also da gibt's jemanden, der eben Cidra-artige Weine macht.
Geil. Ja. Sehr geil.
Ja.
Ja, ja, ja. Neulich war ich im hier Nüchtern Berlin, diesem alkoholfreien Späti, wie sie sich nennen. Die haben auch einiges an Wein und da habe ich ein sehr, sehr schönes Schäumchen gekauft von einer Bratbirne. Ja, also ein alkoholfreies, genau, Champagnerbraten.
Von Jörg Geiger wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich, das war ein schwarzes Etikett, das weiß ich noch.
Ja, ja, genau, der hat das, der macht das mit Alkohol schon ganz lange und dann macht er ja sowieso überhaupt sehr, sehr viele unterschiedliche Getränke ohne Alkohol mit Blättern, Kräutern,
okay,
allem Möglichen. Und jetzt hat er, glaube ich, im letzten Jahr hat er dann die Champagner-Bratbirne auch in einer alkoholfreien Version rausgebracht.
Ja. Das war echt richtig geil, also wirklich richtig geil. Dann hatte ich noch einen Riesling mitgenommen, da war ich extrem unterwältigt.
Mhm.
Frag mich nicht mehr, von welchem Hersteller das war. Kann sein, dass ich Fotos gemacht habe, muss ich mal gucken. Und ein Chardonnay, der war okay fürs erste Glas. Und mit dem zweiten Glas hast du dann gedacht, ja, ist halt ein teurer Saft.
Ja. Ja,
bisschen schad. Aber diese Bratbirne, huiuiui. Mhm. Ja, genau, der war's. Ja. Geiger. Ja. Gerade hat, ich weiß nicht, wer es war, Sven hat gerade in den Chat einen Link geschoben. Mhm. Genau, der war's. Ja. Sehr, sehr zu empfehlen. Also wirklich sehr zu empfehlen. 17,97. Ja,
finde ich auch. Andere Meldung aus dem Chat, Geiger ist leider oft sehr süß, das finde ich auch. Und das tönt mich auch ab. Also das ist irgendwie wirklich ein Problem häufiger bei alkoholfreien Alternativen, dass die versuchen, das irgendwie durch Süße irgendwie wettzumachen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Sagte mir auch der Typ bei, der Mann von Jacques Weindepot, wo ich immer hingehe. Immer. Mhm. Also der ist halt bei Katrin um die Ecke. Also, und hatte ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, dass die eine ziemlich gute Auswahl mittlerweile an alkoholfreien Weinen haben. Und der sagte auch, aber die sind alle süß.
Ja.
Und er meinte, das liegt halt daran, dass die holen da den Alkohol raus und den Alkoholmangel müssen die mit irgendwas kontern und dann kontern sie ihn mit Süße. Also mit Zucker.
Ja, deswegen bin ich hier halt überhaupt kein Fan davon, von alkoholfreien Getränken, aus denen der Alkohol wieder entfernt wurde, sondern von alkoholfreien Alternativen, wo eigentlich nie Alkohol drin war.
Ja, ja.
Ja. Das sind eigentlich immer, oder eben ganz dezente Mengen, das ist natürlich nichts für ehemalige Alkoholiker, aber für alle anderen, glaube ich, ist es kein Problem, wenn du irgendwie, ja, ich sag mal, so viel hast wie eine Banane im Sommer oder in einem Apfelsaft oder so, ne? Ja. Da ist ja auch mal Alkohol drin. Mhm. Also wenn es darüber nicht hinausgeht.
Ja.
Und jetzt der Arno, mit dem ich heute zusammengesessen habe, der experimentiert auch an ein paar Sachen, die dann eben irgendwie irgendwas zwischen 0 und 0,5 haben und das schmeckt schon alles sehr, sehr gut. Und dann hat er halt eine sogenannte Pomquette.
Eine was?
Das ist, stammt sozusagen vom französischen Piquette ab. Das ist letztlich war die Idee in Frankreich, ein spritziges, weinhaltiges Erfrischungsgetränk zu haben, was aus dem Trester des schon gepressten Weines gemacht wird.
Weißt du?
So, das haben die Weingüter früher für ihre Mitarbeiter dann für die nächste Lese oder so bereitgestellt.
Wie schreibt man das? Weil wenn ich Pomquette google, kommt als erstes Pompomkette bei Etsy und da klicke ich nicht drauf.
Ja, Pomquette müsste eigentlich POM QUETTE heißen.
Quette.
Und dann bist du auch bei klar
Fruchtfermente. Ponquet, da.
Ne? Oui. Dazu wird es nächsten Sonntag einen Podcast geben. Ich habe nämlich mit dem Arno mich ein bisschen darüber unterhalten. Und ich denke, wir machen einfach mal für August, wenn wir einen August-Termin machen, weil das ist dann frisch. Also die nächste Sendung habe ich angekündigt schon. Das ist jetzt, gibt es mit Dosenfisch von Maître Philippe.
Oh, geil.
Das ist auch ein bisschen Petnat und so. Also es ist auch richtig Sommerwein. Und die klar Fruchtfermente, das ist halt auch richtig Sommerwein. So. Das, genau.
Aber, ich sehe gerade, ja. Pomquette gibt's beim Mindful Drinking Club in Berlin. Mhm. Das ist
ja, auch genau.
Interessant.
Ja. Genau.
Hälfte ist ausverkauft. Shit. Ich muss da mal hinfahren. Das ist. Ich muss da eh mal. Wir müssen mal irgendwas machen. Das Tolle ist ja, du kannst davon ja so viel saufen im Grunde, wie du willst, weil es tut ja nicht weh. Eigentlich müsste man sich mal durchsaufen. Eigentlich müsste man mal mit diesen, mit so Läden irgendwie was ausmachen, dass man sagt, macht mal 10 Flaschen auf. Wir würden uns da gerne mal durchtrinken und drüber reden. Weil, kann man ja.
Ja.
Mal gucken. Ja. Mal gucken, ob wir relevant genug sind, wenn wir nachfragen, oder ob mittlerweile die ganzen anderen Wine-Influencer uns den Rang abgelaufen haben, was sie vermutlich haben.
Weil die jetzt lauter klappern.
Das stimmt auch. Nicht. In other news, der 18er Segreto di Bianca ist im Angebot bei unserem Händler, wo wir auch diesen hier gekauft
19,
haben.
19, oder?
18.
18? Okay.
Wait, 18. Nee, 19, genau, 19, Verzeihung. Der 19er ist im Angebot. Warum ist der wohl im Angebot? Hält der sich nicht so lange? Der hält sich doch 2-3 Jahre. Das ist doch.
Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht waren die Mengen 19 irgendwie. Ich weiß gar nicht, wann sie angefangen haben, das anzubieten.
In 18 der Reihenhalle, haben sie aber, angefangen.
Ah, okay. Vielleicht haben sie einfach ein bisschen zu große Mengen genommen in dem Jahrgang. Ne? Also das muss man ja auch immer erstmal lernen, sozusagen, was davon dann auch weggeht. Mhm. Ob die Leute jetzt nur den Primitivo kaufen oder eben auch den Fiano mal mit einpacken. Ich denke, das muss man so ein bisschen dann als Weinhändler auch austarieren. So, ne?
Schönes Zeug. Wirklich schönes Zeug.
Ja.
Also ein schöner Alltagswein. Ja. Vor allen Dingen für 9,99 Euro, was für die er im Angebot ist. Also das finde ich jetzt echt mal einen geilen Preis.
Mhm. Ja, finde ich auch.
Wie war das Jahr 2019 im Vergleich zu, was trinken wir gerade? 22?
Ja, da bin ich echt tatsächlich jetzt irgendwie in Bezug auf Apulien völlig überfragt.
Okay.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das in Apulien, ja, das stimmt auch nicht, dass das gleichmäßiger ist. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Ich glaube, dass die eben auch, vor allen Dingen auch mit Hitze und teilweise wahrscheinlich auch mit so Blitzregen und Gewittern zu kämpfen haben. Aber das kann ich zu Apulien tatsächlich nicht sagen. Das müsste ich nochmal nachforschen. Ja. Grundsätzlich hast du halt natürlich dort schon eine sehr heiße Gegend, eine Scirocco-Gegend. Das ist durchaus auch schon von Nordafrika beeinflusst. Gleichzeitig hast du natürlich den Vorteil an diesem Stiletto, dass du auf beiden Seiten eigentlich Meer hast. Mhm. Das ist zwar auch warm, aber du hast natürlich Wind irgendwie. Ja. Ne? Du hast Wind und vor allen Dingen auch in der Nacht kommt eine gewisse Kühle vom Meer. Das hilft den Weinbergen da, glaube ich, durchaus. Und auch zumindest eine gewisse Feuchtigkeit, denke ich mal, die sich da morgens irgendwie auch absetzt. Also das ist schon, ist eigentlich eine ganz gute Ecke, glaube ich, um Wein zu machen. Mhm. Könnt ihr auch mal zum Zacinto rübergehen, also zum Negro Amaro.
Was?
Genau.
Muss ich jetzt
was? Den zweiten Wein, den
Zacinto. Ach, der zweite Wein.
Mal den Rotwein, genau.
Den Rotwein.
Rüberwechseln.
Zacinto,
Zack. Ja. Also ich meine, der Weinbau ist mit einer der ältesten in Europa halt auch, ähnlich wie in Kalabrien in der letzten Sendung, ist das eigentlich die gleiche oder dieselbe Geschichte. Also es sind die griechischen Stämme, die dorthin gekommen sind und eben die Küstenregion kolonialisiert haben. Das haben wir auch schon in den Sizilien-Sendungen gehabt. Das ist da auch nicht anders. Was hier noch interessant ist, letztlich so historisch gesehen, ist ja, dass Friedrich II. Und bis runter ins Salento gekommen ist, also nach Apulien gekommen ist. Der hat da ja dieses Castel del Monte gebaut. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
Der Name aber mehr auch nicht. Also ich weiß, dass es das
mal eben googeln. Okay. Genau, das ist ein total abgefahrenes Schloss oder Burg oder eine Festung, würde ich eher sagen.
Ja, doch, die, das Ding. Ja, ne? Ja, 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 klar. Ja, ja, ja.
Genau. Also es gibt auch ein Weinbaugebiet, das danach benannt ist, weil es eben daneben liegt.
Ja, sieht aus, als hätten es die Amis gebaut für irgendwelche Atomraketen, ne?
Ja, genau. Also ja. Das ist ja auch wahrscheinlich ein Vorläufer da fürs Pentagon oder so. Irgendwie, also da sind ja auch ganz abgefahrene Sachen irgendwie drin, mit wo es auch genügend Verschwörungstheorien, Mythen und so weiter gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Gebäude irgendwie. Und netterweise steht es ja da auch noch so, als wäre es irgendwie bestellt und nicht abgeholt worden.
Ach, das ist nicht restauriert? Doch.
Naja, irgendwann werden sie es schon mal restauriert haben, aber...
Aber das sieht ja aus, als wäre es gerade eben irgendwie mal frisch restauriert worden.
Ja. Krass. Ich glaube, ja, das haben sie, glaube ich, nicht gerade mal eben gemacht. Also.
Apropos Pentagon fällt mir gerade ein. Im Pentagon gibt es doppelt so viel Toiletten, ja, wie eigentlich möglich. Nee, weil die haben das gebaut und der Staat Virginia, das steht ja in Virginia, das Ding, hat gesagt, nee, aber Schwarze dürfen nicht auf Toiletten, wo Weiße drauf dürfen. So. Und gleichzeitig gab es aber, also als das gebaut wurde, hat damals der Präsident, ich weiß nicht, das war Roosevelt oder so, hat halt damals schon ein Dekret unterschrieben, dass hier Segregation ist nicht, Freunde. Und Virginia hat trotzdem gesagt, nee, aber was bei uns gebaut wird, dann kriegen die Schwarzen, kriegen da extra Toiletten. Und jetzt hat das Pentagon irgendwie eine total absurde Menge Toiletten drin. Ja, wollte ich auch mal Partywissen halt, ne? Ja, Entschuldigung. Aber das hier ist ja kein Pentagon, das ist ein, was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Oktogon. Oder wie es lange hier in Berlin hieß, Grillhaus Oktagon.
Ja.
Oh Gott, ich, je älter ich werde, desto öfter macht, wenn ich lache, beim Einatmen mein Gaumensegel. Das ist echt furchtbar. Da.
Ja, da ist es.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Kommt das mit dem Alter?
Ich weiß es nicht, eins meiner Themen ist ja Schlaf. Da habe ich ja große Probleme mit gehabt, sehr lange. Und ich weiß nur, wenn du fett bist und auf dem Rücken liegst, drückt halt das ganze Halsfett so ans Gaumensegel und darum fängt man am Schnarchen und wacht darum dann irgendwann auf, beziehungsweise kriegt nicht mehr richtig Luft und so. Oh, der riecht schön. Der riecht extrem üppig, also der riecht schwärzer, als er ist.
Mhm.
Und der ist schon schwarz.
Mhm. Also die Rebsorte ist ja tatsächlich Negro Amaro, ne?
Der ist lila.
Ja, das ist halt sowas Lilanes, genau. Ja, so Purpur Richtung Schwarz. Also
Purpur, das war die, ja.
Ne? Ja.
Aber der riecht noch wesentlich dicker und üppiger und marmeladiger, als er aussieht. Wow. So aus meinem Kriegen.
Mhm. Ja. Ja, also das ist, also der Name sagt es ja schon so ein bisschen, Amaro, also du kennst ja Amaro, das ist ja Amaro Siciliano, also diesen Bitter. Mhm. Ne? Und so heißt es ja auch, also schwarz und bitter eigentlich, ja, oder dunkel und bitter. Mhm. Also es ist schon eine pikante Rebsorte sozusagen. Die eben dunkel ist und je nachdem, wie man sie dann auch verarbeitet, tatsächlich auch ordentlich Bitterstoffe auch in der Traubenhaut haben kann. Man ist sich ziemlich sicher, dass sie schon sehr lange in Apulien ist, aber man weiß, wie bei vielen aus Süditalien, eben nicht, wo sie herkommt. Ne? Ich sagte das ja letztes Mal schon bei den kalabrischen Rebsorten. Man denkt immer, also man hat irgendwie jahrzehntelang gesagt, die kommen bestimmt alle aus Griechenland, weil die Griechen ja ihr Rebsorten wahrscheinlich mitgebracht haben, aber es gibt halt überhaupt keine DNA-Verwandtschaft zu irgendwelchen griechischen bekannten Rebsorten, die man bisher festgestellt hat, allerdings eben auch nicht zu anderen italienischen Sorten. Und deswegen weiß man überhaupt nicht, wo der Negro Amaro herkommt. Das ist schon mal recht ungewöhnlich.
Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Also ich meine, das ist, also das, die Menge an Vermessung und Bestimmung und was wir alles machen, also wir Menschen, muss doch eigentlich irgendwann mal dazu geführt haben, dass in irgendeiner Datenbank irgendwas auffindbar ist. Also das kann eigentlich doch gar nicht sein, dass niemand weiß, wo der Scheiß herkommt.
Kann halt sein, dass die Elternrebsorten schlichtweg ausgestorben sind. Ne?
Ach so.
Das ist das Wahrscheinlichste. Also, dass
die, ja, aber ne? Es müsste ja trotzdem, ja, ich mein, wenn es Eltern gibt, dann gibt es Abkömmlinge. Und Das kann doch,
schon.
Das kann doch nicht
genau.
sein, dass das
also nur ein müsste eine Querverbindung geben. Genau. Ne? Also es gibt ja, genau.
So ein Neandertaler ja. irgendwo.
Mhm. Weißt du? Ja, im Prinzip schon so Neandertaler-Rebsorten. Gibt es auch, also es, wie war das denn bei Sauvignon Blanc und bei Chenin Blanc zum Beispiel? Da weiß man ja, dass sie einerseits vom Sauvignon, also vom Traminer abstammen, aber die andere Elternrebsorte kennt man bei beiden Rebsorten nicht, also weder beim Chenin noch beim Sauvignon, aber man weiß, dass es dieselbe Rebsorte war, so, die einfach sozusagen zwei unterschiedliche Kinder hervorgebracht haben, die Eltern, aber die eine Rebsorte scheint eben ausgestorben zu sein. Was jetzt auch kein Wunder ist, weil mit dem Aufkommen der Reblaus ja im 19. Jahrhundert sehr, sehr viele Rebsorten einfach ausgestorben sind.
Okay.
Also allein im Jura, das ist ja so ein Hort, wo wahrscheinlich ganz viele Rebsorten herkommen, unter anderem eben der Traminer, der Sauvignon, möglicherweise auch der Pinot Noir, geht man davon aus, heute nur noch ein Zehntel der Rebsorten, die es im 19. Jahrhundert noch gab. Also und das ist, gilt bestimmt für viele andere Teile auch.
Okay, ja, so, okay. Ne?
Ja.
Ja. Die beste Beschreibung, also die beste Geruchsbeschreibung, die ich jetzt gesehen habe, kommt aus dem Chat von Cheese, der schreibt Kirsch-Vanille-Pudding-Plunder und der hat so recht. Inklusive,
ja.
inklusive dem Hefeteig. Oder heißt es des ja, Hefeteigs?
Ja, genau, dieser Plunderteig.
Ja, ja, genau.
Das ist halt nicht Donauwelle, wo auch Kirschvanille mit drin ist.
Genau,
oder so. Das ist auch keine Schwarzwälder Kirsch, sondern das finde ich auch schön. Das ist dieser Plunder, der da irgendwie mit dabei ist. Ja, ja.
Bei Plunder,
ja, die
Italiener uns
der hier Plunder.
Über die Alpen schaffen. Das ist wie mit der Kleidung. Italiener sind alle super angezogen und was sie nicht haben wollen, schaffen sie nach Deutschland und wir laufen dann in den Scheißklamotten rum. Nicht? Es gibt in Italien gibt's sogar einen Ausdruck, und den Ausdruck, ich weiß nicht mehr genau, wie man es auf Italienisch sagt, darum sage ich es nicht, deutsche Brille. Also es gibt so eine typisch deutsche Brillenmode, weißt du, so mit kecken Farbapplikationen und so
ja, Blitzen. Ja, ich weiß genau, so, was du meinst. Ja,
es gibt halt deutsche Brillenmode und die Italiener haben ein Wort, also einen Begriff, dafür weiß ich nicht, Spectacoli Tedeschi oder was auch immer die nennen. Ich weiß nicht, was
du also den, glaub, die, Italienisch die direkt heißt. In der ersten Sekunde erkennen, dass die Leute aus Deutschland
genau,
kommen.
Genau, genau, genau.
Ja, genau. Ja,
weil wir laufen halt, im Sommer laufen wir halt nicht in Funktionsjacken rum in Italien. Im Herbst genau. erkennen sie uns dann sowieso.
Mit der Tatze drauf. Ja. Funktionsracken mit Tatze und Brilli Tedeschi.
Brilli Tedeschi, was heißt denn Brille auf Italienisch?
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich guck mal nach.
Japanisch heißt es Megane.
Megane. Wie
der Renault.
Occhiali. Occhiali Tedeschi.
Ah, Occhiali Tedeschi.
Ach, herrlich.
Okay.
Spektakuli, auch schön.
Ja, so, also Kuturi 1881 ist übrigens, es sieht wirklich aus wie Ceruti 1881 und ich hatte mal ein Hemd von denen, also das ist ja so ein italienischer Designer, Ceruti, ja. Und anscheinend hat die Familie auch 1881 angefangen, ihre Hemden zu schneidern und Kuturi, also diese Masseria, also das Landgut, das ist anscheinend auch 1881 gegründet worden, nicht von den Leuten, die das heute betreiben, sondern eben von irgendeiner Gräfin. Und einem Gutsbesitzer dort. Und die haben aber eben angefangen, damals wohl schon Primitivo dort anzupflanzen. Ja. Und irgendwann kam dann eine Familie aus dem Veneto. Und das ist auch recht typisch für Süditalien. Also passiert häufig in Sizilien, aber eben gerade auch in Apulien gerne, dass eben Weingutsbesitzer aus dem Veneto oder überhaupt aus Norditalien eben in den Süden fahren und dort dann alte Weingüter kaufen,
ja.
So wie ne, die Sozis irgendwie in die Toskana gefahren sind und alte Landgüter gekauft haben.
Tessin.
Genau.
Den Arbeitern die Villen im Tessin weggenommen.
Genau. Haben die Rossi Chauvenet, so heißt nämlich die Familie aus dem Veneto, genau, die haben den armen Leuten aus Apulien das runtergekommene 500 Jahre alte Olivenbäume und das heruntergekommene Landgut abgekauft, ich glaube 2009. Und haben das einmal sozusagen durchrenoviert und angefangen, eben diese Weine da zu machen. Im Moment ist es noch so tatsächlich, also was schon mal schön ist, ist es ja alles biozertifiziert. Das ist in Apulien auch, weiß Gott, nicht selbstverständlich, eben weil da so viel Massenmarkt bedient wird. Und im Moment ist es so tatsächlich, dass die das da anfangen zu vergären und dann noch ins Veneto schaffen und dort ausbauen, weil die noch kein Weingut haben, aber sozusagen in Planung ist. Also es ist nicht die Idee, das einmal halb durch Italien zu karren, um dann die Weine da abzufüllen, sondern die Idee ist schon, da unten eben auch die Weine komplett auszubauen.
Müssen sie auch nicht, weil da legen ja auch die Tankschiffe aus der Levante an mit dem ganzen Wein, der uns dann als italienischer Wein verkauft wird. Von daher ist das schon alles okay.
Ja. Ja.
So, ich trinke das jetzt mal.
Ja, trink das mal.
Mmh. Oh. Ja, was tust du mir immer an, ey? Mmh. Au. Das ist ja schon wieder so eine... Oh.
Ja, ist halt Negro Amaro.
Ist halt Negro Amaro, hättest du ja wissen können.
Ja, das ist ja auch eine Weinwissenssendung, ja, mit Weiterbildungsexpekt.
Da kann ich nicht trinken, das ist so viel Tannin, das kann ich nicht.
Und dann weißt du schon mal, dass Negro Amaro für dich nichts ist.
Ja, und das ist immer so, ja? Oh, nee, das kann ich nicht.
Ja, also ich finde ja, dass er sehr wenig Tannin hat. Also das ist schon ein ziemlich runder Rotwein. Also ziemlich runder Rotwein, der natürlich eine gewisse schöne Würze hat, aber den ich jetzt, ich weiß nicht, wie der Chat das sieht, aber den ich jetzt nicht unbedingt als stark tanninhaltig bezeichnen würde.
Der macht bei mir halt so einen furchtbaren Pelz wieder.
Mhm. Ja, du solltest den Wein nicht wegschütten, sondern du solltest einfach irgendwie Pasta oder Pizza
draus
machen kommen. Morgen und den Wein dazu trinken.
Okay.
Morgen Abend.
Okay.
Dann funktioniert das ja. Also ich meine, viele Rotweine, sagen wir mal so, die meisten Rotweine werden ja, oder überhaupt die meisten Weine in Ländern außerhalb von Deutschland werden ja sowieso zum Essen getrunken. Mhm. Und nicht einfach so wie wir das jetzt machen. Und
also, du meinst, der Ausländer ist kein Wirkungstrinker?
nicht unbedingt mit Wein, würde ich sagen, tatsächlich. Mhm. Also der Franzose, der Italiener, der Grieche, der Spanier trinkt tendenziell die Weine schon auch vor allen Dingen oder fast nur zum Essen. Und da hilft natürlich ein gewisser Gerbstoff durchaus, um sich auch gegen das Essen zu behaupten.
Ja.
Und
ja, ich meine, da kannst du was schön Fettiges, so Fettuccine Alfredo kann auch, man dazu, ne? Also das dürfte dann ganz gut, ja.
Ja, und ich meine, Pizza mit Salami oder ohne Salami, so einfach mit Käse, ist ja auch fettig genug.
Stimmt.
Und das funktioniert super. Das ist eigentlich, ich finde, Negro Amaro ist sowas, ja. Das ist ein Pizza- und Pasta-Wein, so par excellence eigentlich, weil er die Würze mitbringt, der bringt eine schöne Frucht mit und der bringt halt schon ein Gerbstoffgerüst mit, aber ich finde, dass es eigentlich schon relativ rund ist, so.
Mhm.
Ja, würde ich sagen. Ja. Mhm. Der Wein jetzt hier, der ist im Edelstahl ausgebaut, einfach auch, um zu gucken, dass sozusagen die Säure, die da ist, auch erhalten bleibt. Hat so einen ganz leichten Restzucker, irgendwie laut Werten irgendwie bei 3 Gramm, das ist jetzt nicht viel. Also der typische heutzutage verkaufte Primitivo, und ich werfe mal den Namen Doppio Passo in den Raum, ja. Das ist so, glaube ich, mit das, was am meisten an Primitivo verkauft wird hier in Deutschland. Ist übrigens auch ein Norditaliener, Carlo Botta ist der Erzeuger, der macht Millionen Flaschen davon. Das hat mindestens 18 Gramm Zucker. Also das ist, ja, und das steht nirgendwo drauf, weil das irgendwie in den Statuten in Apulien sozusagen nicht festgelegt wird oder festgelegt wurde, dass man es draufschreiben muss, wenn der Rotwein Restzucker hat, aber das ist halt, das ist im Prinzip wie Cola, ja, nur eben mit Alkohol noch dazu.
Ja gut, mit Eiswürfeln muss man
das. Ansonsten hast du halt Sherry Coke, ja, so ein Glas.
Krass.
Im Prinzip null Gerbstoff, das ist den quasi ausgetrieben. Säure schon, aber die merkst du durch den Zucker halt nicht, ne?
Mhm.
Und das ist schon, und dann machen sie es halt teilweise so, und deswegen glaube ich, das hat sehr viel auch mit den norditalienischen Erzeugern zu tun. Die machen ja gerne so ein genanntes Appassimento-Verfahren. Das heißt, die trocknen die Trauben schon am Stock, also indem man einfach sozusagen den Nährstoffzufluss abknickt, und dann reifen die Trauben am Stock noch und trocknen so langsam aus, sodass sich eben die Frucht und der Alkohol konzentrieren. Oder sie lagern eben nochmal die Trauben in wie man das klassischerweise eben auch im Veneto macht, nochmal irgendwie in so Körben mit so ein bisschen Luftdurchzug, ne? Lässt ihn nochmal ein paar Wochen da liegen und bekommt dann eben Wein, der nochmal konzentrierter ist in der Frucht und so ein bisschen im Alkohol. Und das ist halt extrem erfolgreich.
Ne? Okay. Ja, ich muss dann vielleicht mal was kochen, nicht?
Du musst mal was kochen dazu, genau.
Trinken wir jetzt den anderen Wein? Wahrscheinlich ist ja genau noch schlimmer, ne?
Das ist noch schlimmer.
Ist noch schlimmer. Chidro.
Genau, Chidro ist jetzt, also die hatten. Chidro. Es gibt, glaube ich, bei Kuturi gibt es ja, glaube ich, drei Primitivo, wenn ich mich nicht irre. Also so ein Basis-Primitivo Tuma. Das ist, glaube ich, auch aus dem Edelstahl. Das hier ist jetzt die mittlere Variante Chidro und dann gibt es noch mal so einen Topwein. Und das hat auch tatsächlich so ein bisschen damit zu tun, wann die Trauben gelesen wurden. Also klar, für die je teurer der Wein ist, desto besser ist natürlich sozusagen das Rohmaterial einerseits, also was die Lagen angeht, aber eben auch sozusagen normale Lese, Spätlese, Auslese, würde ich sagen, ja, von der Reife her. Und das hier ist quasi die Spätlese. Die anderen beiden Weine waren mit neutralen Reinzuchthäfen vergoren, das hier ist spontan vergoren und auch im Holz ausgebaut. Und das könnte dir so ein bisschen helfen, ne? Vielleicht.
Er hat 3 Jahre im Holz auf der Maische gelegen. Ja, nee. Das aber dann schon jetzt, das ist jetzt so schwarze Kirschen und sowas so. Bisschen Leder. Toller Geruch. Überhaupt nichts Grünes. Also so, weißt du, so dieser typische Ast, ne? Man hat ja immer mal gerne so ein Ästchen noch dabei. Das ist dann
ja.
Also es ist nur die reine, das ist reine Obst.
Ist ja manchmal auch gewollt tatsächlich. Es gibt ja auch Winzer, die je nach Jahrgang auch eben die Rappen mitvergären, also tatsächlich den Ast sozusagen mit reinschmeißen. Um dem Wein mehr Struktur zu geben oder auch tatsächlich ein bisschen grünere Noten zu geben in sehr reifen Jahren. Das ist halt teilweise auch wirklich gewollt. Also es muss der Ast, also die Rappen, die müssen natürlich reif sein. Wenn es nicht reif ist, dann schmeckt es halt scheiße nachher. Dann schmeckt es halt unreif, ne?
Ja.
Aber diese leicht grüne, also reifgrüne Note, die ist ja manchmal durchaus gewollt. Ne? Also das hier ist halt jetzt wirklich
sehr, sehr tiefe, dunkle Frucht, aber
ja.
Keine, also nicht so kompottig, also keine Marmelade, sondern immer noch so ein bisschen frisch dabei.
Tatsächlich, ja, finde ich auch. Bin mal gespannt. Das hat noch Hefe drin, finde ich, also das hat noch einen deutlichen Hefegeruch. Mhm. Aber jetzt nicht diese Plundernote, sondern find ich noch eher so eine frischere Hefe.
Mhm.
Nicht verarbeitete Hefe.
Ja, so das Zeug, was man im Kühlschrank im Klötzchen hat und was dann irgendwann
komisch
genau, aussieht genau. Und man sich fragt, warum, ja.
Was zum Teufel. Ja, es hat halt tatsächlich ein bisschen flüchtiger, also so ein bisschen Klebernote auch oben drüber. Ne?
Ja.
Was halt, also ist überhaupt nicht viel. Ich finde es überhaupt nicht störend, auch gar nicht fehlerhaft. Es ist einfach so ein bisschen, was auch kein Wunder ist. Ich meine, das Ding hat 15% Alkohol.
15?
Ist ziemlich, ja.
Ist das ziemlich geht?
Konzentriert. Ja, 15 geht noch locker. Bei 16, wow. 17 wird es halt problematisch.
Okay.
Ja.
Okay, gucken wir mal.
Trau dich.
Ja. Wir müssen sowas auf der Bühne machen, glaube ich.
Ja, mal den ganzen Abend nur Rotwein
auf der Bühne. Boah. So, was soll ich den denn essen? Butter? Meine Güte, ey. Oh.
Ich glaube, wir müssen mal einen Abend, machen mit Weinen, die wirklich viel Tannin haben.
Das hört echt, das hört nicht mehr auf. Oh.
Wir müssen mal frische Taurasi trinken. Junge Taurasi.
Frische Taurasi.
Du wolltest ja immer mal einen Bordeaux-Abend machen.
Ich?
Ja, du wolltest immer mal eine Bordeaux-Sendung machen.
Okay.
Ich habe ja davon abgeraten.
Dann lassen wir das. Sicher ist sicher, ich kann das noch nicht mal ohne spülen, also ohne, ich spüle ja immer im Mund so rum, ich kann es nicht mal ohne. Das tut schon auf der Zunge weh. Wenn ich das nur in der Mitte über die Zunge nach hinten laufen lasse, tut das weh.
Ja.
Ich gehe gleich zum Bütchen und hol mir ein Bier, ihr Schweine.
Ja, und ein Menthol-Kaugummi. Mhm. Ja, oder Anis-Drops.
Mhm. Ja. Oder so den Mund mit Joghurt ausschmieren, so das Zahnfleisch, weißt du, wo man früher das Koks hingeschmiert hat, jetzt mit Joghurt. Was machen Sie da? Haben Sie gekokst? Nein, ich habe Rotwein getrunken.
Genau, mit kaltem Quark.
Genau.
Quark auskleiden.
Lecker, kalter Quark. Nee, aber das ist dann wahrscheinlich jetzt auch was zum Essen dabei, ne?
Das ist auch zum Essen dabei, würde ich sagen. Und hier würde ich, also das geht auch mit Pizza oder Pasta, aber ich würde tatsächlich eher so an was Geschmortes denken aus dem Ofen. Okay. Ja, so. Ja. Oder ein Gulasch. Ich glaube, dass ein Gulasch auch richtig gut funktionieren könnte. Also alles, ich würde schon Fleisch nehmen, und aber eben geschmortes Fleisch. Das ist, glaube ich, das, was hier echt gut funktioniert. Aber du kannst also geschmort insgesamt, ne? Also Aubergine, Parmigiana oder so, das funktioniert auch gut. Also, aber ich glaube, diese Röstaromen und das, was sozusagen beim dabei zerfällt sozusagen und weich wird an Struktur im Fleisch oder auch im Gemüse, das passt, glaube ich, auch zur Struktur des Weins ganz gut. So.
Sven schreibt in den Chat, das ist Italien. Ist das so? Mhm. Ist das Italien? Das ist sehr eklig.
Nee, ich meine, wer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, das ist Italien. Also das ist schon Primitivo. Das ist Primitivo, finde ich. Das ist schon typisch Primitivo. Ich finde ja, dass es eigentlich tatsächlich eher eine seidige, weiche Tanninstruktur hat.
Die hast ist vielleicht du nicht ein bisschen so Pelz auf den Zähnen und überall?
Passt gar nicht.
So ganz so ein trockenes, als hättest du eine Quitte gegessen?
Nee, aber ich trinke halt auch Cabernet Sauvignon irgendwie reinsortig so oder, keine Ahnung, Taurasi oder sowas. Also ich habe jetzt kein Problem mit Gerbstoffen, und ich finde aber, dass der hier jetzt nicht so richtig viel Gerbstoffe hat, ja. Ich finde eher, dass er eigentlich relativ rund ist, aber er hat klar, ich meine, der hat eine Tanninstruktur, Gott sei Dank. Also er hat eine Struktur, dass und er hat natürlich, also das ist schon mächtig natürlich, auch mit den 15%, aber ich finde, dass man die 15% im Wein selber eigentlich nicht merkt. Ich finde den nicht heiß, ich finde den nicht alkoholisch. Ich finde, dass die das echt gut hinbekommen haben mit den 15%. Ich finde, man merkt es höchstens in der Aromatik, in der Art der Frucht sozusagen. Die zwar nicht marmeladig wirkt, aber schon auch so ein bisschen gekocht. Mhm. Eingekocht.
Ich kann jetzt
ohne marmeladig zu sein, aber
noch,
weißt du, also sagen, nicht zuckrig.
Ich kann es nicht trinken, weil ich schmecke da wirklich überhaupt nichts.
Ja, ja.
Das ist auch wirklich nicht, das ist jetzt auch nicht irgendwie der Show wegen, das ist wirklich, wirklich richtig krass bei mir im Mund. Also, da zieht sich alles zusammen. Mhm. Naja. Ja. Gibt ja noch Weißwein.
Gibt noch Weißwein, genau. Aber so, ich sag mal so, die Mischung eben, so diese wirklich diese eingekochte Pflaume, Kirsche, diese leichten Weihnachtsgewürze, die da mit drin sind, das ist jetzt nicht so ausgeprägt, aber es ist halt da. Und das ist schon ein gut gemachter Primitivo. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist halt wirklich die Frage, ob man solche Weine mag oder nicht mag, ne? Das ist jetzt kein Wein, den ich mir sonst kaufen würde. Das ist nicht mein Weinstil. Ja. Aber wir wollten ja einfach auch mal, wir wollten das einfach auch mal trinken. Und Italien ja sozusagen von den großen Appellationen einfach auch mal so ein bisschen komplett machen, ja, oder von den Regionen her. Also wir haben ja noch Basilicata, glaube ich, haben wir noch offen.
Wird das dann auch so schlimm?
Und Kampagnen, ja. Teilweise, also es könnte, was jetzt die Rotweine angeht, könnte es schon ein bisschen anstrengender werden, weil die dort schon auch so ein bisschen mit also stärkere Gerbstoffe haben, ja.
Ja.
Ja. Also, aber wir können ja gucken, dass wir irgendwie.
Nee, mach mal, das ist ja, also das Publikum freut sich. Das ist ja nicht ganz mehr, ja, noch irgendwie gekochten, ja, Fältchen also, dazu.
Also der typische Rotwein aus der Basilicata und aus Kampanien ist halt der Aglianico. Mhm. Und das ist halt ein tanninreicher, säurereicher, sehr dunkler Wein.
Okay. Wir müssen das auch mal probieren, weil wenn du sagst, ja. Da ist ja praktisch keine Gerbstoffe drin in dem Zeug, wonach du noch nicht mal mehr Hähnchen klein pfeifen kannst, dann genau. möchte ich aber gerne auch mal irgendwas probieren, von dem du sagst, da sind ordentlich Gerbstoffe drin.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwo so einen Moment, wo das wieder kippt, so wie bei Koffein, wo das wieder kippt und plötzlich schmeckt es mir ganz gut und alles ist weich.
Genau. Ja.
Spoiler.
So viel Pelz.
So, das war wieder eine sehr schmerzhafte Sendung mit dir. Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe überhaupt keine Restaurantempfehlung und nichts. Also was ich empfehlen könnte, aber ich glaube, das habe ich auch schon getan. Wer sich in Berlin aufhalten sollte. Es gibt in der Markthalle 9, einer meiner bevorzugten Einkaufsorte für einzelne Dinge, gibt es, ich kaufe da zum Beispiel kein Biogemüse, weil die haben halt Preise wie in der Apotheke. Ja. Und zwar wirklich in der Apotheke. Wenn ich da reingehe und sage, guten Tag, ich hätte gerne Biogemüse und die sagen, ja, okay. Und gehen dann rüber in den Bioladen, Biogemüse kaufen, um es mir dann in der Apotheke zu verkaufen. So ungefähr sind die Preise in der Markthalle 9. Das ist dann halt schon ein bisschen zu krass irgendwie. Das schaffe ich dann auch nicht. Aber der Metzger da ist sehr gut. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Kuchenbäckerin und so. Und es gibt zwei Sachen, habe ich gefunden, die gibt es in der Markthalle 9 tatsächlich nur freitags und samstags, also nur am Wochenende. Das ist der Butterstreuselkuchen in dieser kleinen Tortenbäckerei neben dem Weinhaus Suff. Mhm. Danach isst du nie wieder einen anderen Streuselkuchen.
Okay.
Es gibt ja solche Sachen, ne, wo du sagst, okay, lass mal den anderen Streuselkuchen, geht nicht, braucht man nicht mehr. So, und den gibt's nur freitags und samstags und es gibt bei meinem Lieblingsmetzger, bei Kumpel und Keule, freitags und samstags nur Hackepeter.
Hackepeter.
Okay. Das ist Mett. Angemachtes Mett. Also gewürztes Mett. Das ist derart gut gemacht, also kann ich nur empfehlen. Also wenn man in Berlin ist oder sowieso in Berlin lebt, Markthalle 9, Freitag, Samstag, Hackepeter. Mhm. Und dann neben Kumpel und Keule oder hinter Kumpel und Keule ist dann auch noch so ein Sauerteigbäcker. Da gibt es ganz tolle Seelen.
Mhm. Ah ja, ein bayerischer Sauerteigbäcker.
Nee, das ist das nicht Schwäbisch, Seele?
Schwäbisch.
Irgendwas von südlich des Mains, irgendwo
Süddeutschland. Ja, Schwäbisch. Fränkisch auch.
Fränkisch? Ach guck, fränkische Seele. Ich habe keine Ahnung, aber
das ist. Also ich kenne das aus Ulm. Ulm ist doch Neu-Ulm. Moment, oh Gott, ich komme auch ganz durcheinander.
Ich habe mal einen Wein getrunken, der hieß Ulm.
Okay.
Erzähle ich auch total oft die Geschichte, weil das war tatsächlich das erste Mal, also ich habe halt jahrelang den Witz gemacht, es gibt Rotwein, Weißwein und gemischt. Ne, so als so Rosé, lustig, Holger. Und dann stehe ich bei Vinikultur. Und mach meinen alten Rotwein, Weißwein und gemischt Scherz, sagt der Typ, pass mal auf. Und zieht eine Flasche aus dem Schrank. Und der war von Octava. Octava Ulm hieß der. Das ist Rotwein und Weißwein gemischt. Kannst du ja mal mitnehmen.
Octava?
Aha. Ah ja, okay. Die haben, und das war tatsächlich einer der Weine, an die ich mich da auch geschmacklich erinnere. Also der war wirklich
sehr, sehr beeindruckend. Das hast du bei Vinikultur gekauft wahrscheinlich, ne?
Ja, sag ich doch.
Achso, da hattest du gesagt. Ah, okay, sorry. Hast du verschluckt?
Hast du getrunken? Nein, ich habe gesagt, ich bin über Vinikultur und mach mal einen Witz.
Hast du überhaupt nicht getrunken?
Nee, überhaupt nichts getrunken, ja. Wir trinken nicht. Oh. Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen.
Ja, ich war doch. Auf der...
Odonien, ich habe Odonien vergessen anzukündigen. Ja. Das mache ich ja eigentlich immer am Anfang der Sendung. Also Weinfreundinnen und Weinfreunde, wenn ihr nach Odonien kommen solltet, was mich sehr freuen würde, Odonien, das Hörertreffen, dieses Jahr am 21. August im Odonien in Köln. Irgendwann am Nachmittag, außer wenn es regnet, ob es regnet oder nicht, erfahrt ihr von mir. Nur ich bestimme, ob es regnet oder nicht. Und zwar werde ich das auf Mastodon dann kundtun. 21.8. irgendwann am Nachmittag. Von mir gibt es Köfte, Bier und Softdrinks. Alles andere müsst ihr selber mitbringen. Vor allen Dingen vielleicht auch Weine. Vielleicht gibt es ja ein paar Weinfreunde, die...
Ja, ich werd versuchen, dort zu sein auch.
Ach, cool.
Ja, ich habe einfach so ein bisschen das Problem, dass ich in der Woche vorher irgendwie nach Baden muss und 3 Tage später nach Rheinhessen. Und es echt viel ist in der zweiten Augusthälfte. Aber wenn es irgendwie möglich ist, dann komme ich auch nach Köln.
Baden und Rheinhessen geht ja noch. Neulich hattest du irgendwann mal geschrieben, naja, ich muss erst dahin und dann muss ich ja auch noch nach Paris. Wo ich dann auch dachte, okay, Ich meine, mein Leben ist einfach total lame.
Das ist jetzt nächste Woche, genau. Ja.
Also Sven hat schon angekündigt, er kommt und bringt eine Tanninbombe mit. Danke, Sven! Keine Köfte für dich!
So. Genau, ich war nämlich in Bochum für einen Tag.
Ja.
Bei der Messwein, was jetzt eine Veranstaltung ist, die...
Von der katholischen Kirche.
Von der katholischen Kirche ist und nur für professionelle Weintrinker. Ja. Das war total schön. Irgendwie, also ich meine, es ist natürlich aufwendig, nach Bochum zu fahren, dort irgendwie einen halben Tag Weine zu probieren und wieder zurückzufahren.
Boah.
Aber es war total nett, weil tatsächlich das in der Kirche stattfindet, also in einer Kirche, die, weiß ich nicht, also da hingen noch so Kirchenplakate drumherum, also ich denke mal, dass die auch noch irgendwie kirchlich genutzt wird, die ist jetzt nicht entweiht oder so, aber an dem jetzt Sonntag standen da eben diverse Winzerinnen und Winzer herum, die ich größerenteils gut kenne und schätze, und dann waren aber auch viele, die ich noch gar nicht kannte oder von denen ich nur gehört hatte und noch nichts probiert hatte, also insofern war das wirklich sehr schön und irgendwie viele nette Leute getroffen, auch HörerInnen getroffen, so, und das war wirklich eine schöne Veranstaltung, ja. Und worauf ich ja auch noch hinweisen wollte, da gehst du ja auch hin jetzt, glaube ich, am Sonntag.
Sublime.
Ja, genau, da weiß man auch hin, ja. Ist der Sommerwein in Berlin.
Sublime Wine, wie heißt das hier? Sublime Wine. Berlin Sommer Weinfest, genau.
Genau, Berlin Sommer Weinfest. Im Napoleon-Komplex.
Eine ziemlich abgefuckte, räudige Industriebrache in Berlin-Friedrichshain ist, wo früher, glaube ich, mal die Bahn drin war oder irgendwie sowas.
Wirklich? Das hört sich gar nicht so an.
Ja,
hört sich nach Botalismus an.
Ach so, nee, das sind das nicht. Nee, das ist irgendwie irgendwelche, was, Bahn? Doch, ich glaube, Deutsche Bahn, aber so Bürobauten und sowas. Und da war ich sogar mal, da gibt es dann, kannst du noch so Mietwerkstätten und sowas gibt's da.
Ah ja, okay.
Aber ist ganz cool. Ja. Also,
aber da findet das statt.
Und das ist
jetzt nicht nur für Fachpublikum, sondern eben für alle. Mhm. Und ich werde das nicht schaffen, weil ich am nächsten Tag irgendwie eine Veranstaltung moderiere hier in Hamburg und das ist mir dann einfach zu viel.
Ja.
Aber ich glaube, das wird sehr nett. Einer der Mitverantwortlichen ist der Frank Krüger, den ich gut kenne. Der hat den Laden Edel und Faul in Berlin, den Weinladen, von dem werden wir irgendwie in der zweiten Jahreshälfte auch mal ein paar Weine machen.
Das heißt, Ungarn, das ist jetzt das nicht nur eine Veranstaltung, wo wir hingehen, weil wir Bock haben, da hinzugehen, weil das irgendwie ganz nett klingt und um die Ecke ist, sondern das kann man wirklich empfehlen.
Das kann man empfehlen, weil da wirklich gute Leute um die Ecke kommen. Ja, okay, cool. Also den Gernot Kollmann wirst du da auch treffen.
Gernot ist da.
Zum Beispiel, ne? Ja, ja. Will ich nochmal jedem, der irgendwie in Berlin, rund um Berlin ist und Bock hat, ans Herz legen, weil das, glaube ich, also man muss es ja auch supporten, weil das ist wahnsinnig aufwendig für alle. Hm?
Ja.
Man muss ja auch immer bedenken, auch die Weingüter, ich meine, es ist halt ein Sonntag, ne? Ich meine, dann haben sie halt wieder keinen Sonntag, ne?
Ja.
Den Sonntag davor waren sie auch schon unterwegs, die müssen ja auch am Samstag anreisen, am Montag wieder abreisen. Da gibt's Leute, die das organisieren und totalen Spaß dran haben. Und aber es ist halt eben aufwendig und teuer und es muss sich irgendwie rentieren.
Ja.
Sonst gibt's das halt zweimal und dann war's das halt wieder. Ne?
Ja, stimmt. Apropos teuer, es ist nicht teuer. Ne? Also kostet 22 Euro Vorverkauf, 25 Euro Abendkasse sozusagen, also Mittagskasse. Und da sind 60 Winzer. Das heißt, kriegst du mindestens einen Schluck. Das heißt, du kriegst 60 Schluck Wein man geht da stockbesoffen raus, wenn man nicht aufpasst und hat praktisch nichts bezahlt. Also das ist schon wirklich eine gute Sache, ja.
Ja, ja, ja. Und es sind wirklich tolle...
Und schön finde ich, auf der Webseite steht, bringt bitte 5 Euro Bargeld mit fürs Glaspfand. Bargeld. Deutschland, Bargeld.
Ja.
Ja, nee, gut,
ja,
guter
das,
Tipp.
Ja, genau.
Ja, ne? Guter Tipp, da gehe ich hin. Haben wir ja gerade gesagt. Der nächste Tipp ist die nächste Sendung. Die findet schon relativ zügig, zeitnah, warte mal, 1, 2, 3, nö, sind doch 4 Wochen. In 4 Wochen findet die statt. Wochen
ist ziemlich genau der 12. und dann ist es auch wieder Mittwoch, genau. So wie es eigentlich sein sollte. Das war jetzt tatsächlich nur...
Weil irgendwelche Gründe waren.
Morgen, genau, das ist nämlich, ich war ja in Bochum, ich muss morgen in die Pfalz, weil es nicht anders geht.
Das ist so schrecklich, dein Leben ist so schrecklich.
Naja, es ist schon die 6 Stunden in die Pfalz fahren. Von Hamburg aus sind das 6 Stunden und dann habe ich da Donnerstagmorgen Termin und dann muss ich halt wieder 6 Stunden zurück. Also
weißt du, was du brauchst? Du brauchst einen Campingbus.
Nee, Nee, ich setze mich ja in den Zug. Ich setze mich doch nicht ins Auto dahin. Nee, auf
keinen Fall. Ja, aber wenn du einen Campingbus hättest, könntest du dir den Arsch zuziehen, müsstest hinterher nicht schwitzend im Zug sitzen, sondern könntest einfach pennen gehen.
Entschuldigung, ich fahre da morgen mit dem Zug hin. Ich schlafe im Hotel, was mir der Kunde bezahlt, und fahre am Donnerstag nach der Veranstaltung wieder zurück. Also das ist schon alles okay geregelt. Okay. Aber ich sitze halt 12 Stunden im Zug an 2 Tagen.
Ja, ekelhaft.
Das ist halt schon auch anstrengend. Ja, so. Auch wenn ich da ganz gut arbeiten kann. Aber das klappt ja auch nicht immer. Also als ich nach Bochum gefahren bin, da war auf der Hinfahrt, waren 2 ältere Damen neben mir. Und ich buche ja immer einen Platz im telefonfreien Abteil.
Ja, also, kannst du vergessen.
So, ganz vergessen.
Konntest du vor 10 Jahren.
Und die hatten halt keine Hörgeräte im Gegensatz zu mir. Und die haben halt wirklich die ganze Zeit durchgeredet. Und dann habe ich denen irgendwann mal gesagt, ich bin hier, weil ich auch ein bisschen was tun wollte.
Ja.
Dann gucken die einen natürlich völlig verdattert an.
Ja, ja, die Leute haben
reden dann auch 2 Minuten leiser. Und dann reden sie halt wieder laut, weil sie halt keine Hörgeräte hatten. Was ich daran festgestellt habe, also weil man es sehen konnte, aber dass sie welche gebraucht hätten, konnte man auch daran feststellen, dass sie den Schaffner, der laut und deutlich über die Gegensprechanlage geredet hat, kaum verstanden haben. Ja. Deswegen hat mich das dann auch nicht gewundert, dass sie nebeneinander saßen und sehr laut waren. Und auf der Rückfahrt hatte ich dann halt ein sehr liebes, aber eben trotzdem 2-jähriges Kind irgendwie neben mir auf dem Sitzplatz. Und dann kannst du halt auch nichts machen.
Du kannst den Ruhebereich in der Deutschen Bahn kannst du einfach mal komplett vergessen. Also ich habe dann irgendwann auch, ich bin ja jahrelang gependelt. Und das war halt wann habe ich denn aufgehört zu pendeln? Vor 13 Jahren. Und das war damals schon, ging das nicht. Also die Leute haben da rumtelefoniert, haben da alles Mögliche gemacht, also haben sich nicht dran gehalten an den Ruhebereich. Wenn du sie gebeten hast, sich doch dran zu halten, haben sie dich entweder angeschnauzt, ist mir wirklich passiert, dass sie dich entweder angeschnauzt haben oder wirklich gesagt, was willst du eigentlich? Also es ist tatsächlich, mich hat einer richtig angepöbelt, wo ich dachte, dann prügel ich mich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben halt in der Bahn. Also so, auf dem Niveau war das. Das ist dieser Ruhebereich, also die Deutsche Bahn. Ich hoffe ja mittlerweile, dass sie einfach pleite gehen und durch irgendwas Sinnvolles ersetzt werden. Ich weiß nur nicht, wie das gehen könnte.
Weiß ich auch nicht.
Was ich tatsächlich gelernt habe.
Ist halt so schade, weil es so ein überlegenes Verkehrsmittel
ist. Ja, eben. Aber was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, das Problem ist am Ende, weil die Deutsche Bahn, die kriegen es halt nicht hin. Ja, die kriegen hier nichts hin. Also, die kriegen hier hin, dass sie ihre scheiß Züge pünktlich fahren. Wie sollen die dann einen Ruhebereich durchsetzen? Was passiert ist, wenn du Ruhebereich buchst, justierst du dein Gehirn darauf, dass du ja im Ruhebereich sitzt und kannst in Deutschland nur frustriert werden. Buch dir einfach einen Platz nicht im Ruhebereich und rechne damit, dass es laut ist, dann geht's dir am Ende besser. Was natürlich total peinlich ist, weil es kostet ja auch noch ein Schweinegeld, mit der Bahn zu fahren. Vielleicht kaufst du dir doch einen Campingbus.
Nö.
Ich hätte dir sonst günstig einen verkaufen können.
Ja, ja, das hab ich mir gedacht.
Da sind wir wieder. Eine Vespa brauchst du auch nicht zufällig, oder?
Auch nicht.
Gut, Mist. Nächste Sendung, 12. Juli oder wie wir sagen, Juli. Mhm. Ich habe festgestellt, Juno und Juli, das sagen gar nicht alle.
Nee, das sagen nicht alle, obwohl es Sinn macht, aber.
Ja, aber
wir schon.
Wir
machen das.
Sendung am 12. Juli um 19.30 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, Den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Babytyp, wo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis, Unterschied, es fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franken in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.